In der heutigen Folge geht es um Voice of the Customer Technologie. Plattformanbieter gibt es ja einige, aber welches System passt am besten zu meinem Unternehmen? Was muss man sich vorher klar machen, bevor man mit Kundenfeedbacksystemen überhaupt startet oder eine bestehende Plattform ablöst? Braucht es immer das ganz große Besteck oder wann reicht ein standardisiertes System? Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Ich beobachte in Kundenfeedback-Projekten immer wieder die gleiche Diskussion. Wenn es um die Einführung einer Voice of the Customer-Plattform geht, landet man sehr schnell bei der Kostenfrage. Reicht ein günstiges Standardsystem aus oder muss es die maßgeschneiderte Enterprise-Lösung sein, die jeden Winkel der Organisation abbildet? Oft wird dabei vergessen, dass die Technologie meist nur der Enabler ist. Eine große Herausforderung liegt ja auch in der Integration in die Entscheidungsprozesse und in die Frage, ob das Unternehmen überhaupt bereit und in der Lage ist, die gewonnenen Insights richtig umzusetzen. Wir müssen uns also fragen, wie viel Komplexität braucht eine Organisation am Anfang und wie viel verträgt sie? Und ab wann wird vielleicht ein einfaches System letztendlich doch zur Wachstumsbremse? Um die Brücke zwischen technischem Anspruch und organisatorischer Reife zu schlagen, habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die beide Seiten kennt. Katrin Michel ist Chief Revenue und Experience Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei MoveXM. Sie teilt hier im Gespräch ihre Perspektive auf die vielen Kundengespräche, die sie selbst zu diesem Thema bereits geführt hat. Denn es ist aus meiner Sicht extrem hilfreich, eine differenzierte Meinung zu haben. Und diese dann auch zu äußern. Hallo Katrin, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, ich freue mich hier zu sein.
Katrin, du kommst aus dem Marketing im Konsumgüterbereich und bist heute bei MoveXM ein Anbieter einer Voice of the Customer Plattform. Seit wann beschäftigst du dich persönlich mit dem Thema Experience Management oder kam das erst mit der neuen Stelle?
So im Kern kann man sagen, schon immer, seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn. Es hieß halt damals nicht Experience Management.
Vieles, ja.
Aber die Themen waren immer schon ähnlich. Angefangen habe ich, wie du schon sagtest, vor bald 20 Jahren Marken- und Produktführungskontext im Konsumgüterumfeld. Da hat mich insbesondere geprägt meine Station bei einem großen Süßwarenhersteller, wo Marktforschung in all ihren Facetten mit sehr viel Herzblut betrieben wurde. Allerdings nie als Selbstzweck, sondern immer mit dem Fokus auf Umsatz, Absatz, Penetration, Wiederkaufsrate, Effekte auf die P&L. Das waren also damals schon Themen, die mich stark begeistert und beschäftigt haben. Was ich dann gelernt habe, als ich bei MoveXM eingestiegen bin vor bald 6 Jahren, ist, wie weit andere Branchen da schon in den letzten Jahrzehnten sich entwickelt hatten. Also was jetzt so Systematik betrifft, Kontinuität, auch die softwaregestützte Herangehensweise und immer halt der Fokus auf Closed Loop, die nächsten Maßnahmen, die Actions, das kontinuierliche Verbessern. Das ist so das nächste Level, was ich lernen durfte.
du durftest ja eine ganze Reihe Next Levels lernen, weil du warst zunächst mal nur für Marketing zuständig und mittlerweile bist du auch noch für Vertrieb und Kundenmanagement bei euch in der Geschäftsführung verantwortlich. Mhm. Inwiefern hat sich denn dann nochmal bei MovixM selbst deine Perspektive auf diese Anforderungen, die man ans Marketing auch stellt, geändert?
Also die hat sich schon massiv geändert, die Wahrnehmung, denn verantwortlich fürs Marketing, ja, da bist du halt vor allem im oberen Bereich des Funnels unterwegs, ne, am Anfang der Journey und schaust, wie du Aufmerksamkeit herstellst, Positionierung, Angebot klar machst, Nachfrage erzeugst. Mit dem Verantwortungsschiff dann hin zu Vertrieb und Kundenservice hat sich meiner Einschätzung nach dann der Kreis geschlossen, so wie es idealerweise auch sein sollte, nämlich Silos aufbrechen, die Journey, den Funnel ganzheitlich betrachten und auch ganzheitlich managen und orchestrieren. Also eben über die Awareness hinaus dann auch zu Vertrieb, Conversion, Beratung, die Delivery im Kundenservice und dann natürlich auch Bindung und Verlängerung. Es ist ja Aufgabe vom Customer Experience Management, genau diese Brüche und die Gaps, die da häufig stattfinden, zu identifizieren und transparent zu machen und dann zu beheben. Und daher glaube ich, fürs Marketing ist es ganz wichtig, das im Blick zu haben, sich da als Mitwirkender zu verstehen. Und da, finde ich, trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn man auf ganzheitliches, modernes Marketing schaut.
So, wir haben jetzt gelernt, wie du deine Perspektive erweitert hast. Und jetzt bewegen wir uns rein in dieses, ins nächste große Thema. Wenn du an die erfolgreichen Kollegen von dir an der Kundenschnittstelle in Vertrieb, Marketing oder Kundenservice denkst, die sollten ja idealerweise ihre Kunden so richtig gut verstehen. Insbesondere sollten sie auch verstehen, was ihre Kunden bewegt und was sie belastet. Im Vertrieb von technischen Voice of the Customer Plattformen, egal welcher Anbieter, kommst du früher oder später immer in die Diskussion, wo man sparen könnte, ob es nicht auch günstiger geht, ob man eine besonders elaborierte Plattform braucht oder eine Standardplattform. Und mit diesem Thema wollten wir uns jetzt mal beschäftigen, auch losgelöst vom MovixM, weil diese Diskussion führen auch deine Kollegen bei den anderen Technologieanbietern. Aber wir wollen mal der Frage nachgehen, inwiefern Standardsysteme ausreichen oder ob man Enterprise-Plattformen, also so richtig ziseliert ausgearbeitete Plattformen für die eigene Anwendung benötigt. Wie würdest du denn einem Kunden in einem Satz überhaupt den Unterschied zwischen einem standardisierten und einem Enterprise Voice of the Customer System erklären?
Ja, in einem Satz, einem vielleicht ein bisschen längeren Satz, würde ich sagen, ein Standardsystem, das gibt dir einen sehr schnellen, sehr strukturierten, vorgedachten Einstieg in Kundenfeedback-Management. Ein Enterprise-System auf der anderen Seite, das integriert das Feedback tief in deine Organisation. Also in Systeme, in Prozesse, in Daten, Modelle, Rollen, aber ganz wichtig auch in Entscheidungswege.
Mhm. Und wenn du jetzt so ein Enterprise-Voice-of-the-Customer-System, ich weiß, dass ihr bei einzelnen Kunden ja auch so das volle System implementiert habt, welche Features würdest du sagen, muss ein Enterprise Voice of the Customer System jetzt auch wirklich unabhängig von euch, muss es auf jeden Fall haben, damit es den Namen verdient?
Da sind für mich in erster Linie drei Dinge, jetzt weniger einzelne Features, aber drei in sich zusammenspielende Dinge wichtig. Der erste Punkt ist, es muss definitiv schaffen, Transparenz über alle relevanten Kontaktpunkte, die Journey komplett abdeckend und kanalübergreifend schaffen. Aha. Silos auch aufbrechen, Funktionen integrieren. Und das mit sinnvollen KPIs, dass man halt messen und verstehen kann. Aha. Der zweite wichtige Punkt ist dann die Analysekapazität und Fähigkeit, also aus den Feedbacks, aus den gemessenen Themen, klare Prioritäten ableiten können. Das schaffst du ja, indem du Text- und Sentiment-Analyse hast, indem du KI nutzt, Treiberanalysen, auch eine gute BI-Integration hast und damit halt Qualitäten aufdecken kannst, Korrelationen, Root Causes und verstehen kannst, wo sind denn die größten Hebel? Mhm. Was ist der Root Cause, den ich beheben muss? Wo muss ich ran? Und der dritte Punkt, der ja dann wahrscheinlich das größte Entscheidungsmerkmal ist, das ist die Integration, wie schon gesagt, in die Organisation? Also wie tief ist es eingebunden mit cleveren Workflows, mit klar definierten Verantwortlichkeiten, dass auch Actions und Nachverfolgung entstehen? Sowas wie Hot Alert zum Beispiel, differenzierte Reportings, Dashboards, sodass halt immer auf Business Impact und auf Change eingezahlt wird.
Jetzt bin ich ein kleines Unternehmen und sage, ich möchte ein standardisiertes Setup. Wo sagst du, das ist eigentlich auch gar nicht so dramatisch, wenn du das bei dir gar nicht installiert hast oder implementiert hast? Was sind so Nice-to-Haves, die dir jetzt, wenn du selbst als Unternehmen noch gar nicht so reif bist, da werden wir auch noch drüber sprechen, die bringen dir eigentlich gar nicht so viel. Was wären das für Elemente?
Also am Anfang beobachte ich und stelle ich fest, dass es wichtiger ist, schnell zu lernen und schnell umzusetzen, als jetzt gleich das perfekte Setup zu haben. Das ist ganz wichtig, um dann auch motiviert dran zu bleiben auf der Journey. Mhm. Mhm. Und daher sagen wir, dass man am Anfang auf alles verzichten kann, was unnötige Komplexität erzeugt, bevor man überhaupt mit den Grundlagen gut gelernt hat, umzugehen. Also sowas wie eben die angesprochenen differenzierten Rollenmodelle, die tiefe Systemintegration und die Schnittstellen. Auch so ein vollständiges Journey Mapping Management ist natürlich mega spannend, aber schafft auch Komplexität. Ja, kurz gefasst nochmal in der Frühphase lieber auf Starten und Lernen den Fokus setzen und keine überkomplexe Architektur.
Und wenn du jetzt auf, ich weiß, es kommt immer drauf an, aber wenn du jetzt an so ein Implementierungsprojekt dir überlegst, du überlegst dir, ich bin ein Standardsystem aufsetzen versus ich möchte schon eher in die Vollen gehen. Was heißt das denn in Dauer und Aufwand normalerweise? Sind da die Unterschiede so massiv? Wie schnell kann man ein Standardsystem implementieren, wenn es schnell gehen muss?
Also du hast es schon angesprochen, es ist natürlich immer individuell und man kann es nie so ganz pauschal sagen, weil ganz viel davon abhängt, wer ist da mein Gegenüber? Ne? Wie schnell sind die in der Lage, bei sich intern die Entscheidungen einzuholen, die sie brauchen, die Alignments herzustellen? Wie schnell kriegen sie es hin, mit ihrer IT Dinge aufzusetzen? Um aber dennoch deine Frage auch zu beantworten und einen Richtwert zu nennen, bei Einsteiger-Standard-Setups kriegen wir das unheimlich schnell auf die Straße. 4 bis 6 Wochen kannst du mit einem Blueprint, mit einem Template und mit einer Klarheit über deinen ersten Touchpoint und deine Fragen schon live sein. Da ist ja in der Regel eine Person, die das Thema treibt und die Abstimmung geht schnell. Wir nehmen an die Hand und bam. Bei einem größeren, jetzt mal so mittlere Reife-Projekt sprechen wir eher so von 4 Monaten, 4 bis 6 Monaten, je nach Tiefe. Und wenn ich jetzt an so ein ganz großes Enterprise-Ding denke, wie Automotive, ja, dann bist du natürlich auch eher bei 6 Monate plus, weil du halt noch sehr viele Stakeholder mitnimmst, IT, Pentests, ne, Legal.
Unterschiedliche Märkte und sowas.
Ja, genau, der Rollout dann sukzessive. Also
ist das eigentlich überhaupt die richtige Grundvorstellung, dass man sagt, ich entscheide mich für ein technisches System, oder muss man nicht eigentlich sagen, ich entscheide mich jetzt für ein bestimmtes Projekt-Setup, also inklusive der Organisation und des Staffings, auch vor allem während und nach der Implementierung, weil das hast du jetzt ja so gesagt.
Ja, also da hat sich in den letzten Jahren viel verändert, wie wir beobachtet haben. Vor einigen Jahren noch war die Plattform schon so der erste Punkt, auf den geschaut wurde, Feature-Listen wurden verglichen, ne? Preise im Detail und was kann die Technologie. Aber mittlerweile ist doch verstanden worden, dass das nicht reicht. Die Plattform, die Technologie, die ist der Enabler, die ist das Mittel zum Zweck und schafft die Grundvoraussetzung, dass du deine Daten erfasst, erhebst, matchst und so weiter. Also, was ich damit sagen möchte, ist, das Gesamtprojekt ist das Entscheidende, worauf man guckt. Das kauft man sich ein, denn daran entscheidet sich, ob man wirklich Wirkung erzielt oder ob es beim Messen bleibt.
Ich war ja selber auch Dienstleister und habe gelernt, it takes two to tango. Ist denen, die so eine Ausschreibung machen, bewusst, dass, wenn wir von Gesamtprojekt reden, nicht nur die Projektmitarbeitenden extern gemeint sind, sondern eigentlich auch die Mitarbeitenden intern auf Unternehmensseite? Ist das angekommen mittlerweile?
Ja, also ja und nein. Es hängt auch da wieder von der Reife ab, wie ich feststelle. Die Unternehmen, die jetzt gerade so starten, etwas unreifer noch, so Level 2, 3 bei der CX Maturity, ja, die sind noch stark so vom Anbietervergleich und von erstmal den Markt sondieren und die Methodik verstehen geprägt. Da helfen wir dann nach, indem wir diese Fragen frühzeitig stellen und die Diskussion auch darauf lenken. So, wer ownt denn das Projekt? Ne? Wie habt ihr es vor, in Entscheidungswege zu integrieren? Wir bieten auch begleitende Trainings, Schulungen, Change Management Bausteine an. Und bei den reifen Kunden, die jetzt sich eher für ein Enterprise-System entscheiden, ja, denen ist das bewusst. Die fragen auch sehr gezielt danach, wie könnt ihr uns unterstützen? Wie helft ihr uns bei diesem, bei dieser Mammutaufgabe Change, Transformation, Verankerung? Mhm.
Du hast es ja schon gesagt, es gibt eben schon größere Unterschiede in den Anforderungen, die Unternehmen haben können. Ich habe mich oft gefragt, ob das jetzt eher in der Branche liegt oder in der individuellen Reife des Unternehmens. Welche Rolle, meinst du, spielt denn die Branche? Gibt es Branchen, die besonders schwierig sind? Also Konsumgüter fand ich jetzt zum Beispiel, hat jetzt nicht so viel hergegeben. Aber dann tat ich mir immer sehr schwer, bei den Branchen große Unterschiede zu sehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht, wie ist da deine Wahrnehmung?
Also meine Wahrnehmung, einmal so zusammengefasst, ist, die Branche setzt den Rahmen, erzeugt den Druck. Aha. Und der Reifegrad wiederum, der entscheidet dann darüber, ob daraus auch Wirkung und Substanz wird. Aha. Und ich bin da bei dir. Also Konsumgüter, da fehlen dir halt so ein paar entscheidende Kriterien, wie dass du direkte Kundenkontakte hast, verbunden auch mit Kundendaten häufig und ja auch andere Aspekte. Du hast auch andere Möglichkeiten über Verhaltensdaten zum Beispiel. Daher finde ich, sind solche Branchen besonders weit, mit denen wir auch viel zu tun haben, Automotive, Versicherung zum Beispiel, die halt ja viele Interaktionen haben und wo auch der Service, das Serviceerlebnis, die Experience einen direkten Einfluss hat auf Kaufentscheidungen vorne im Funnel, auf Wiederkauf, auf Dranbleiben, auf Churn und so weiter. Und besonders spannend finde ich dann aber solche Branchen, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat, wie Energieversorger. Da sind wir auch tief eingestiegen in letzter Zeit und da ist es halt so, dass einige das Thema gerade erst entdecken, weil das war halt lange Zeit ein sehr regulierter Markt. Also Stichwort Branche. Die Branche hat es gar nicht hergegeben und es gab keine Notwendigkeit, weil kein Wettbewerbsdruck, ja auch kein Pain. Ne? Aber durch die Öffnung des Marktes haben halt einige schon vor einigen Jahren erkannt, andere sind gerade dabei festzustellen, oh, die Loyalität meiner Kunden, die ist nicht mehr gottgegeben, auch wenn ich hier der regionale Anbieter bin. Der Service, die Experience, ne, die Kundenbeziehung ist ein strategisch relevanter Faktor.
Wenn du dann jetzt so einen Kunden triffst, woran machst du es denn fest, wenn du so ein Gespräch startest? Ui, dem ist das noch gar nicht. Der durchdenkt das jetzt gerade zum ersten, der oder die durchdenkt das jetzt gerade zum ersten Mal.
Also da ist meiner Erfahrung nach ein Indikator besonders aussagekräftig, die Sprache. Da hat meine Kollegin so Gen Z-mäßig noch jung aus dem Customer Success mal von der CX-Lingo gesprochen. Also so, ne, hat das Gegenüber diese Lingo drauf? Spricht der fluffig und routiniert von integrierten Customer Journeys und NPS und CSAT und Closed Loop und Business Impact und so weiter? Oder sind die Formulierungen eher, wir wollen mal Kunden befragen oder wir brauchen mal ein Dashboard zur Kundenzufriedenheit für unsere Geschäftsführung? Also daran machen wir es in erster Linie fest.
Natürlich auch ein Blender sein, ne?
Klingt vielleicht auch trivial. Ja. Und daher tiefer einsteigen, gucken wir dann halt, oder finde ich, ist es sehr aussagekräftig zu schauen, gibt es ein Zielbild, ein konkretes? Also gibt es so ein Warum, ein Wozu und auch Wohin? Gibt es auch ein echtes Ownership, also eine dedizierte Ressource oder ein Team? Oder ist es so ein Nebenbei-Projekt, was jetzt jemand im Marketing oder im Qualitätsmanagement oder im Controlling sogar noch mit auf den Tisch bekommen hat? Und drittens auch, wie schaut das Management drauf? Also wird da eher so nach Scores gefragt, weil man sich benchmarken möchte oder ein Bonussystem einführt? Das ist so ein Indikator. So. Oder aber werden wirklich so die Wirkmechanismen, die Entscheidungen, die echten Verbesserungsthematiken in den Vordergrund gestellt? Und das ist jetzt auch keine Wertung, ne? Das an der Stelle nochmal für uns. Also jeder ist da auf dem richtigen Pfad, Hauptsache beginnen.
Es gibt ja, also im Prinzip fast jeder Anbieter und jeder Berater, der was auf sich hält, hat so ein standardisiertes Maturity-Messmodell. Und man stößt dann immer an seine Grenzen, weil der Gesprächspartner im Zweifel dir diese ganzen Dimensionen ja so gar nicht richtig gut beurteilen kann, weil er vielleicht auch nur den Bereich kennt, wo er gerade besonders viel Erfahrung hat. Wenn du jetzt mal zurückschaust an die Reifegrad-Diskussionen, die du mit potenziellen Kunden oder mit Kunden hast, wo du dann einfach nochmal nachjustieren musst, um das System zu optimieren für die? Was sind denn so Dimensionen, auf die du auch als Unternehmen am besten mal draufschaust, um dich selber gut einschätzen zu können, wie reif du bist? Wo bricht es denn dann wirklich?
Ja, du sprichst es schon an. Man hat seine Modelle auf Papier, auf PowerPoint im Kopf, aber das Gegenüber ist dann meistens ja keine Blaupause.
Genau.
Entsteht halt viel im Gespräch. Ja, wo man am besten drauf guckt, das sind so Themen wie, ich nenne es mal Governance, also gibt es eine Vorstellung von einem Zusammenspiel von CX-Team, CX-Abteilung und dem, was die da messen und erkennen und ableiten und dann wiederum den Fachbereichsverantwortlichen, die ja diejenigen sind, die am Ende die Veränderungen in ihrem Teilbereich des Prozesses, der Journey, der Wertschöpfung vorantreiben müssen. Dann so Thema Datenkompetenz. Gibt's eigentlich ein CRM? Mhm. Wo kommen denn die Daten her? Habt ihr denn überhaupt eine Sicherheit, dass eure Daten, also Kontaktdaten, Kundendaten, sauber und aufgeräumt sind? Oder ist da halt noch ein bisschen was an Hausaufgaben zu tun? Und ja, so allgemein nochmal, aber ganz, ganz wichtig, die Change-Bereitschaft und Change-Fähigkeit. Nur wenn das vorhanden ist, ja, wirst du ja auch was aus der Plattform und dem CX-Programm rausholen. Weil die beste Plattform und das beste System bringt dir nichts, wenn du am Ende nichts damit verbesserst und veränderst.
Gab es so Situationen, wo du gesagt hast, wir haben uns jetzt gut unterhalten, die Vorstellung des Gegenübers ist, schon erstmal klein zu starten mit was eher sehr Standardisierten, wo vielleicht alles auch schon vordefiniert ist und du hast aber das Gefühl, der bräuchte eigentlich was Größeres.
Ja, das.
Wie gehst du denn damit um?
Also
weil
das.
Hier wird dir unterstellt, du willst einfach mehr verkaufen.
Ja, das könnte man
ja
so
stimmt,
unterstellen.
Aber ich meine, das gibt trotzdem Situationen, wo das tatsächlich sinnvoll ist, gar nicht so klein zu starten.
Ja, das ist richtig. Also unser erstes Interesse ist ja, dem Kunden das zu verkaufen, was ihm wirklich hilft, sodass er oder sie damit erfolgreich sein kann. Denn dann sind wir auch gemeinsam als Partner langfristig erfolgreich. Daher schauen wir uns natürlich die Anforderungen an, versuchen im Gespräch tief zu verstehen, wo soll die Reise hingehen, aber auch wie schnell soll das Ganze passieren. Will man erstmal klein starten mit Proof of Concept und erste Ergebnisse ausarbeiten oder halt gleich alles voll integriert? Ganz wichtige Kriterien sind dann immer aus der technischen Sicht her eben die Anforderungen an Schnittstellen, an individuelle Schnittstellen und auch an Daten- und Systemintegration. Das ist so ein ganz großer Punkt für das A oder B.
Mhm. Kennst du auch Beispiele, wo du sagst, das hat man wahrscheinlich tendenziell eher, wenn jemand schon mal gestartet ist, Schiffbruch erlitten hat und vor lauter Ausrollen nie live gegangen ist. Wenn ein Unternehmen technisch eher overequipped ist und organisatorisch im Einsteigermodus und du siehst es und du sagst, ihr müsstet eigentlich was ganz anderes regeln als die Plattform, bevor wir mit einer anderen Plattform dann deutlich weiter kämen. Wie gehst du damit um?
Ja, das sind natürlich nicht ganz einfache Situationen, die wir tatsächlich auch schon mal hier und da erlebt haben. Das lag dann in beiden Fällen, die mir jetzt so im Kopf herumspringen, daran, dass es einen Treiber gab, mal zu Anfang, der sich des Themas angenommen hat, so ein Motor, jemand, der CX als Thema erkannt hatte, die Methodik durchdrungen hatte und überzeugt war, das wird uns voranbringen. Das brauchen wir. Und dann wurde alles sauber aufgesetzt und startklar gemacht. Und dann war aber die Person in dem einen Fall, in dem anderen Fall war es ein externer Berater, die waren dann nicht mehr da. Also das Mandat endete, das Unternehmen wurde verlassen. Und plötzlich gab es dann diese Verschiebung hin zu, das ist jetzt so ein Nebenthema in der Marktforschung zum Beispiel oder in einem anderen Unternehmensbereich. Mhm. Und die Punkte, die wir vorher schon im Gespräch hatten, verstehe ich die Methodik, habe ich die Governance, habe ich die Strukturen durchdrungen, die waren nicht mehr da. Wie wir dann unterstützt haben beim Wieder-Rauskommen, das ist dann halt Beratung, also im Gespräch bleiben mit dem Wissen über die Historie des Kunden, aber auch mit dem Wissen, wie könnte man modular, verschlankt jetzt rangehen, um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen und auch so eine Begeisterung zu wecken in den verantwortlichen Teams, aber auch in der Führungsebene. Das hat dann geholfen, da wieder rauszukommen mit Refokussierung.
Wir haben ja jetzt ganz generell so ein bisschen drüber geredet, dass es bei der technischen Konfiguration und bei der Implementierung Unterschiede gibt zwischen einem Standard und einem Enterprise-System. Die Funktionalitäten sind eingeschränkt bei einem Standardsystem. Dafür ist eigentlich alles schon so voreingestellt, dass man schneller implementieren kann. Mhm. Jetzt habe ich beide Systeme live geschaltet. Und Tag 1 nach Live-Schalten, wo ist da der Unterschied bei einem Standardsystem und bei einem Enterprise-System für ein Unternehmen, das startet?
Ja, also auf dem Papier wahrscheinlich unterschiedlich, weil du hast ein kleines Team, ein, zwei Personen auf der einen Seite, die Befragung läuft und die sitzen dann vor dem System und freuen sich darauf, dass die ersten Responses reinkommen und das Dashboard sich befüllt. In dem anderen Fall hast du ja eine große Organisation dahinter, mehrere Beteiligte, hast du ja schon über die Governance und Strukturen Gedanken gemacht. Daher schon unterschiedlich, aber ich finde, was sich dann häufig in der Praxis zeigt, so banal wie es klingt, in beiden Fällen ist entscheidend, dass man sich beschäftigt, dass man loslegt, dass die Gespräche geführt werden über die Ergebnisse, dass die internen Stakeholder mitgenommen, mitgerissen werden, den Nutzen erkennen und dass man halt einen festen Rhythmus und eine starke Einbindung der Stakeholder verankert.
Wir hatten ja die Harnkunststoffe schon bei CX Talks und das war so ein wunderbares Beispiel, wo es eigentlich klein ist und aber dadurch, dass man eben viel darüber reden konnte, die dann sehr schnell sehr aktiv wurden, auch mit einem wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig standardisierten System. Eine Hilfe ist ja, wenn ich sowas einführe und in den Go-Live gehe und versuche zu überzeugen, dass das, was wir da tun, tatsächlich wertstiftend ist fürs Unternehmen, ist, wenn ich nachweisen kann, dass auf Basis dessen, was ich da gelernt habe, tatsächlich auch Verbesserungen beim Kunden durchgeführt werden können und die Kunden das auch noch spüren. Das ist dann das Beste. Weil manchmal meinen ja wir, dass es besser wird und der Kunde sagt, ja, mei. Gibt es da Unterschiede bei einem Standardsystem oder einem Enterprise-System, beziehungsweise in einem Setting, wo du eher ein Standardsystem hast oder ein Enterprise-System? Ist eine größeres Unternehmen, ist ein kleines Unternehmen. Geht's da irgendwo schneller? Liegt es am System oder liegt es an der Organisation, solche Veränderungen hinzukriegen?
Ich finde, es liegt weniger an dem System. Das System ist der Enabler, ne? Es hilft dir, das Feedback zu erheben, es zu verstehen, zu analysieren. Was daraus entsteht und gemacht wird, hängt dann doch stark ab von der Organisation und den Entscheidungswegen und der Dauer und auch der Durchschlagskraft. Daher erfahrungsgemäß in nicht ganz kleinen, aber in so klein bis mittelgroßen Unternehmen, die also eine gewisse Reife mitbringen, aber noch nicht jetzt so in diesen konzernartigen, ne, mit Budgetrunden und Entscheidungsebenen Dinge so feststecken. Also da geht's am schnellsten, ist meine Erfahrung. Also da hatte ich Beispiel auch im Kopf, was aus dem Energiebereich kommt und wo es den Kollegen da gelungen ist, in einer recht kurzen Zeit, also schon nach Monaten, durch gezielte Verbesserungen an ihrem Kundenportal als einer Maßnahme das Anrufaufkommen nach dem Versand der Rechnung deutlich zu reduzieren, weil sie einfach durch das Feedback gelernt hatten, oh, da hängt's immer, da ist es immer schwierig. Konnten es eigenständig umsetzen und konnten das dann aufzeigen. Wow, super, ne? Gutes Potenzial für Kostensenkung. Oder nach wenigen Monaten ebenfalls diesem Kunden war es gelungen, die Google-Rezension deutlich zu steigern, auch durch eine geschickte Verknüpfung von Analyse, aber auch angepassten Workflow. Und dann haben sie es nach noch ein paar Monaten geschafft, aufzuzeigen, dass eine Kampagne in einem Segment Geburtstagsgruß als Bindungsding den NPS um 8 Punkte gesteigert hatte. Also das sind so Beispiele aus dem mittleren Bereich. Da gelingt es dann wirklich, Sichtbarkeit zu erzeugen und intern zu begeistern.
Bei Enterprise ist es halt schneller dann umsetzen können, weil sie sagen, so, das machen wir jetzt einfach mal.
Ganz genau. Ja, die müssen nicht erst noch 2-3 Abteilungen dann überzeugen und erstmal große Strategiepapiere und PowerPoint-Schlachten machen. Genau.
Es wird ja oft diskutiert, dass man für die Investition in so eine Technologie oder auch fürs in solche Projekte ein Business Case rechnen muss. Wie häufig ist dir das denn passiert, dass die Kunden das wirklich tun? Also ich meine, jeder sagt, es wäre schön, wenn wir es täten. Aber rechnet man so einen Business Case? Vor allem, kann man einen Business Case rechnen, bevor ich überhaupt so eine Plattform eingeführt habe, weil ich ja den Impact überhaupt nicht abschätzen kann?
Ja.
Wird das gemacht?
Also das erlebe ich jetzt nicht so häufig, ehrlich gesagt. Es wird auch nicht unbedingt an uns herangetragen. Aber wir stellen diese Fragen oder weisen natürlich auch darauf hin, wenn die Diskussionen kommen, dass wir dann die Frage aber auch bewusst umdrehen und damit versuchen, Futter an die Hand zu geben. Mhm. Eben nicht zu schauen, was kostet das denn jetzt, ne? Sondern eher, was kostet es denn, wenn ich nichts tue? Da dann sich anzunähern von den Pains, also von den Themen, die einen überhaupt erstmal dazu gebracht haben, sich mit CX zu beschäftigen. Die sind ja immer da, sonst würde man ja nicht bei uns anklopfen. Und das sind ja dann Themen wie, ja, wir haben so viele Kündigungen, wir haben eine Churn-Problematik oder wir, weiß ich nicht, wollen Customer Lifetime Value verlängern, ne? Wir wollen gucken in der Pre-Sales-Phase, warum brechen die da ab, warum gehen die zum Wettbewerb. Also da steckt ja so die Basis für alles und ich finde, daran kann man dann ganz gut ja Annahmen und Hypothesen bilden. Weiß ich nicht, 3% weniger Churn kannst du dir ja ausrechnen. Früheres Tracken und Bemerken über den Seismographen CSAT, Customer Effort Score, wo irgendwas hakt. Und dann, finde ich, kommt man zu den Business Cases. Ob sie dann auch gekauft werden intern, ist nochmal eine andere Frage.
Ich glaube, es ist leichter, diese Business Cases, wenn man mal implementiert hat, eigentlich schon so im Jahr 2, 3, wenn man auch ein Gefühl dafür hat, wie diese Mechaniken wirken in einem Unternehmen, so ein Business Case selber zu rechnen. Und häufig treten dann ja auch Auftragnehmer an einen heran, die sagen so, also bevor wir jetzt den Vertrag verlängern, was hat es uns denn gebracht und warum bringt uns denn in Zukunft auch noch mehr? Und vor allem Enterprise-System ist ja, ihr seid ja keine, ihr wie eure Marktbegleiter seid ja keine NGOs, sondern ihr wollt ja Geld verdienen. Und deshalb ist da natürlich ein Invest da, ganz zu schweigen von dem Invest des Unternehmens selber für die Organisation. Mhm. Wenn ihr Auftragnehmer unterstützen wollt, die begründen wollen, warum man weitermachen soll und warum das, was man bisher gemacht, wirklich Erfolg hatte. Wo sollte man als Unternehmen am besten mal draufschauen? Was sind so KPIs, wo man sagt, da findet man häufig was? Da tut man sich auch leichter, einen Business Case zu rechnen, weil dass wir auf was Gutes tun wollen, ist klar. Nachzuweisen ist in manchen Fällen schwieriger und in anderen ist es leichter. Was wären so KPIs, wo man sagt, da ist es jetzt eher leichter?
Ja, also die klassischen CX-KPIs, die helfen dir da ja erstmal nicht so stark weiter. Da siehst du halt, Zufriedenheit ist gestiegen oder gesunken. Weiterempfehlung. Das ist ja dann die klassische Diskussion. So, was ist der ROI jetzt, ne, von CX? Und wenn man dann tiefer reingeht in die Operative, dann finde ich, sind so KPIs wie Bearbeitungszeit im Service, First Contact Resolution Rate, aber auch insgesamt Aufkommen von Beschwerden oder Nachfragen ein gutes Feld, um sich dort umzuschauen, denn darauf legt man ja häufig Wert mit den Veränderungsmaßnahmen, Prozesse zu optimieren. Wenn man jetzt auf die Business KPIs eher schaut, dann die bereits angesprochene Churn-Rate, aber da halte ich es immer mit der Maxi Schmidt, die ich da häufig zu höre, in dem großen Ganzen jetzt wühlen und gucken, na, was hast du jetzt insgesamt verbessert? Ist ja oft schwierig. Also nimm dir kleine, geslicete, eng begrenzte Cases vor, wo du es dann wirklich messen kannst, mit AB-Test vielleicht auch und beweisen und belegen kannst. Ja, Lost Leads sind auch noch so ein Thema. Da haben wir von einem Kunden wirklich erfreuliche Zahlen, wo man nachweisen kann, Koppelung von Befragung, Feedback-Auswertung und Aktion hilft denen extrem gut dabei, Abbrüche, also Lost Leads, wieder zurückzugewinnen und damit direkt auf Absatz und Umsatz einzuzahlen.
Ich meine, ganz trivial ist es nicht, aber das bist du ja aus dem Marketing gewöhnt. Im Marketing ist es ja auch nicht trivial, Effizienz nachzuweisen.
Das stimmt.
Wenn du auf Unternehmen nochmal schaust, die jetzt Systeme implementiert haben, sei es Standard, sei es Enterprise, was sind so die typischen Fehler, die Unternehmen gerne machen, wenn so ein Programm schon mal 2, 3 Jahre läuft?
Ja, Also der mir da als erstes einfällt und sich aufdrängt, ist der Fehler, immer mehr fragen zu wollen und immer häufiger. Also so dieses, das ist ja noch interessant und der Kollege hat ja noch danach gefragt und der Vorstand noch hiernach und dann wird immer mehr gefragt, aber wenig zurückgegeben. Und da finde ich, ist es wichtig zu beherzigen, dass Feedback ja keine Einbahnstraße ist, sondern idealerweise so ein bidirektioneller Kanal, dass man also auch was zurückgeben sollte, eine Rückkoppelung
an die befragten Kunden, meine ich, genau.
Mhm. Eine Wertschätzung ausdrücken. Du hast dir Zeit genommen. Danke. Wir haben auch was draus gemacht. Mhm. Oft versickert's ja so. Das erlebe ich bei vielen Programmen. Da versickert's. Da wird dann gemessen und gelernt. Aber das, worum es uns ja geht beim CX-Management, dann auch ins Tun zu kommen. Was zu verbessern, den Kunden glücklicher zu machen, ne? Zu binden, zum Fan zu machen. Das geht dann häufig ein bisschen unter. Und ein zweites Thema, was wir oft sehen, ist so KPI-Verliebtheit, also KPIs um der KPIs willen zu optimieren, weil man Benchmark- oder Bonussysteme dran gekoppelt hat und dann auch da wieder so die Frage, enabled man die Menschen auch was zu verändern oder triggert man sie eigentlich nur, dass sie den KPI versuchen zu verbessern? Das ist dann nicht so zielführend meiner Philosophie nach.
Ich bin ja ein nachgewiesener Hasser vom Bonussystem auf dem MPS. Selbst wenn sie im einen oder anderen Fall mal funktionieren mögen für eine Zeit lang. Ist das heute noch ein riesengroßes Thema, dass du praktisch das fast untrennbar verbunden hast mit so einer neuen Plattform, dass man sagt, da ist jetzt auf jeden Fall, muss auf jeden Fall ein Bonussystem dranhängen oder geht das auch ohne?
Schon ohne, finde ich, wird aber häufig so gemacht, wie du es beschreibst. Ja, erleben wir schon häufig.
Okay. Weil das ist irgendwie die falsche Intention, das direkt an diese Plattform, das kann die auch gar nicht liefern. Also ein Bonussystem ist nur so gut, wie du das Bonussystem gestaltest, sondern nicht wie die Plattform dann das ausarbeitet oder die KPIs, die du da misst.
Wie du dann auch befähigst, ne? Dann auch Veränderungen herbeizuführen. Denn ja, wissen wir auch beide, denke ich mal, du öffnest schon dann ja auch Tür und Tor, dass dann Menschen auf Ideen kommen und dann wird die Befragung halt nicht jedem in die Hand gereicht oder sie wird dann begleitet, ausgefüllt. So, ach, du warst doch sehr zufrieden, oder? Also
gerade
diese Cases
die
kennen wir.
Branchen.
Genau.
Hat man mittlerweile, die das im Griff haben.
Ja, genau.
Wie würdest du denn die Situation jetzt für Befragte generell einschätzen? Es heißt ja immer, dass die Anzahl der Antworten geht runter. Die Menschen machen gar nicht mehr so gerne mit. Als Grundtendenz ist das sicher richtig, aber gibt es da auch noch Branchenunterschiede?
Ja, also Branchenunterschiede definitiv. Wenn du jetzt ein Auto kaufst, was dich irgendwie, ne, ich will jetzt mal keine Zahl sagen, aber was dich ordentlich viel Geld kostet, ja, dann hast du ein höheres Engagement, das ist klar, ne, als bei einem Versicherungsvertrag oder bei einem Stromvertrag. Andererseits erlebe ich aber auch Geschichten, wo dann der örtliche Energieversorger, ein Stadtwerk, obwohl es nur Strom oder Gas ist, von hohen Response Rates berichtet, weil eben diese Verankerung, diese emotionale Bindung aufgebaut wurde über das regionale Thema. Also daher gibt es Unterschiede, aber sie sind nicht pauschal an die Branche koppelbar. Insgesamt aber, ja, beobachten wir schon, dass die Willigkeit, Kundenfeedback abzugeben, aufgrund der Masse etwas gesunken ist. Und ich finde, da kommt es drauf an, was macht man draus? Ne? Wie macht man es halt einfacher, intuitiver? Wie macht man es auch empathischer, indem man eben schon mal im Anschreiben zum Beispiel darauf hinweist, was das Feedback bewirken kann? Wertschätzung zurückgibt. Da, glaube ich, ist noch viel Potenzial. Auch die Kanäle, es muss ja nicht immer E-Mail sein, da kann man auch weitergehen.
Wie diszipliniert sind denn in der Regel eure Ansprechpartner in den Unternehmen zu sagen, ja, dann frage ich halt mal nicht, sondern die Information kriege ich auch woanders her. Die muss ich gar nicht abfragen. Wenn ich das wissen möchte, habe ich ja diverse Daten im Unternehmen vorliegen, die könnte ich genau dafür benutzen. Und da muss ich schon mal einen nicht quälen am Touchpoint.
Ja, in der Theorie kommt es an. In der Praxis erlebe ich dann, ja, dann hapert es an einem Thema, was ich auch sehr spannend finde. Also wie kriegt man denn die Daten aus den unterschiedlichen Kanälen und Quellen, die ja da sind? Wie kriege ich die dann zusammengefasst? Also da geht auch meiner Meinung nach noch sehr viel hin in der nahen Zukunft. Aus diesem Rauschen dieser großen Menge an Daten, diesen unstrukturierten Daten, auch aus dem Chatbot zum Beispiel, ne? Aus dem normalen Telefongespräch im Kundencenter, das auch rauszufiltern und denjenigen aufbereitet zugänglich zu machen, die damit arbeiten wollen.
Abschließend vielleicht jetzt noch ein kurzer Rat an dich für Unternehmen, die sich Gedanken darüber machen, tatsächlich entweder ein System abzulösen oder ein neues, vielleicht passt besser jetzt doch noch aufzusteigen auf den Zug und sich ein Voice of the Customer System zuzulegen. Was wären denn so die 3 bis 4 wichtigsten Meilensteine einer idealen Roadmap?
Ja, die 3, 4 wichtigsten Meilensteine auf dieser Reise, ich finde, das ist ja eine Entwicklungsreise, die man dann beginnt, die halt auch eher ein Marathon ist als ein Sprint. Der erste ist für mich lernen, systematisch zuzuhören und systematisch überhaupt das Ohr da draußen zu haben. Da kann man dann gut mit einem schlanken Setup erstmal starten, um diese ersten Erfahrungen zu sammeln. Klare, kurze Fragebögen, wenige Touchpoints, wenige KPIs. Erstmal beginnen und nicht gleich perfektionieren. Der nächste große Meilenstein ist dann danach, wenn man das begonnen hat, zu üben, zu lernen, dass man bei der Analyse und bei der Auswertung, finde ich, aufs nächste Level kommt. Also verstehen, ne? Die Muster erkennen, die Treiber identifizieren. Dann auch bereits so diese ersten Use Cases, diese ersten ROI Cases anfangen zu bauen, von denen wir eben schon sprachen, damit man halt dann nach einigen Monaten auch sagen kann, das haben wir getan, das haben wir gelernt und da ist der Effekt. Und der größte Anteil dieser Journey, wie ich ihn empfinde, ist dann der des Handelns. Also da steckt, glaube ich, am meisten Blut, Schweiß und Tränen drin, weil der einfach schwierig ist umzusetzen. Da hat man ja viel mit interner Transformation und Change zu tun, dass man also aus dem Gelernten systematische Handlungswege, Entscheidungswege baut und das auch über den eigenen Bereich hinaus relevante Stakeholder in den operativen, aber auch in den Führungsebenen mitgerissen werden und sagen, ja, ich vertraue diesen Daten. Ich interessiere mich auch dafür, weil ich sehe, da steckt viel drin, was auch mir persönlich das Leben oder meine Abteilung leichter machen kann, was mir hilft, Ziele zu erreichen. Und ja, wenn man das dann geschafft hat, dann kann man auch über den nächsten finalen Schritt so tiefe Verankerung in Governance, in Strukturen dahin kommen, dass man wirklich CX als Steuerungstool und Denkmodell für Unternehmensführung versteht. Das wären so die Etappen der Reise, wie ich sie sehe.
Dann haben ja einige der Zuhörer jetzt vielleicht dann noch ein bisschen was vor sich. Jedenfalls ganz herzlichen Dank für diese umfassende Erläuterung der unterschiedlichen Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn es an eine Plattformauswahl geht. Vielen Dank, Katrin.
Danke, Peter, für das Gespräch.
Das war Katrin Michel, Chief Revenue and Experience Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei MoveXM. Mehr Informationen zu Katrin findest du auch in den Shownotes. Kennst du Kollegen oder Partner, die gerade vor der Entscheidung für ein neues Voice of the Customer System stehen? Dann teile diese Folge mit ihnen, denn die richtige Wahl zwischen Standard und Enterprise spart am Ende nicht nur Geld, sondern vor allem wertvolle Zeit bei der Entwicklung und Umsetzung von Verbesserungen für die Kunden. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin vom 8. bis zum 10. Juni in Amsterdam auf dem großen Forrester CX Summit im Meer. Ich freue mich schon sehr auf die Keynotes von Maxi Schmidt und des gesamten Forrester CX Teams. Und ich freue mich, eine Reihe von CX Talks Gästen zu treffen, die dort vortragen, mitdiskutieren oder sich einfach nur inspirieren lassen. Wenn du auch da bist, schick mir doch eine kurze Nachricht. Und wenn du hin möchtest, ebenfalls. Ich habe nämlich ein paar Discount-Codes für treue CX-Talks-Hörer bekommen. Alle Informationen zu diesem spannenden Event und die Anmeldung findest du auf www.forrester.com/event/CX-EMEA. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von CX Talks angekommen. Wenn dir diese Folge geholfen hat, die technologische Landkarte im CX-Management besser zu verstehen, dann abonniere uns gerne in deiner Podcast-App. So verpasst du keine der kommenden Diskussionen über die Zukunft des Customer Experience Managements. In 14 Tagen geht es mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.